Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit Pater Lukas Temme von den Passionisten. Heute geht es uns natürlich um den Gründonnerstag, um das Sakrament der Eucharistie. Im Artikel 1323 im Großen Katechismus lesen wir: Unser Erlöser hat beim letzten Abendmahl in der Nacht, da er verraten wurde, das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, damit dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauere und er so der Kirche, der geliebten Braut, das Gedächtnis seines Todes und seiner Auferstehung anvertraue als Sakrament des Erbarmens und Zeichen der Einheit, als Band der Liebe und österliches Mahl, in dem Christus genossen, das Herz mit Gnade erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen Herrlichkeit gegeben wird. Damit zitiert der Katechismus der katholischen Kirche die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Sacrosanctum Concilium Nummer 47. Der Gründonnerstag, hören Sie dazu Gedanken und Betrachtungen von Pater Lukas Temme.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Thema ist die Feier vom letzten Abendmahl, der Gründonnerstag. Wachet und betet, das Ölberg geschehen. Ich glaube, es gibt nur wenige Anlässe im Kirchenjahr, die so angefüllt sind mit großen und heiligen Geheimnissen wie der Abend des Gründonnerstags. Ich möchte mit Ihnen heute zwei Stationen Jesu anschauen, die diesen Tag prägen. Zunächst einmal ist es das letzte Abendmahl selbst, dort, wo Jesus für uns die beiden Sakramente einsetzt, der Eucharistie und die Priesterweihe. Und dann ist es aber auch das Geschehen am Ölberg. Dort, wo der Herr mit dem Willen des Vaters ringt, hier ganz besonders der Aufruf an die Jünger, wachet und betet, der natürlich auch uns heute gilt. Werfen wir einen Blick in den Abendmahlsaal. Der Apostel Johannes setzt in seinem Evangelium gleichsam die Überschrift über das Geschehen des Gründonnerstags. Er schreibt: Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Diese Worte sind der Schlüssel für die Fußwaschung, für das Abendmahl, für das Ölbergleiden Jesu. Es ist dienende und erlösende Liebe. Der Gründonnerstag ist nicht nur die Stunde der großen Worte. Ich glaube, wir sind alle eingeladen zum stillen Betrachten und zum Miterleben dessen, was Jesus sagt und tut. Dazu möchte ich drei Sätze aus dem Abendmahlsaal aufgreifen, die wir aus dem Munde Jesu hören. Das erste ist eine Frage, die er den Jüngern bei der Fußwaschung stellt. Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Sie haben es nicht begriffen. Der Dialog mit Petrus zeigt es ganz deutlich. Seine erschrockene Frage, Herr, du willst mir die Füße waschen, ist nicht nur ein Ausdruck der Peinlichkeit, die Petrus empfindet. Sie drückt nicht bloß sein Unbehagen aus. In ihr spricht sich auch das Unverständnis aus, das die Jünger Jesu entgegengebracht haben. Sie sind ihm gefolgt, sie liebten ihn, aber so vieles an ihm war ihnen ein Rätsel. Und immer wieder erfasst sie ein faszinierendes Erschauern vor dem Geheimnis seiner Person. Jesus ließ sich nicht in ihre Vorstellung einordnen. Er passt nicht in ihr Weltverständnis. Geht es uns nicht auch immer wieder so? Wie nahe sind uns doch diese 12 Apostel in ihrer Liebe, aber auch immer wieder in ihrem Zweifel oder hin bis zum Verrat und zur Verleugnung. Wirklich alles finden wir an ihnen wieder, gerade in diesen letzten Stunden, die sie mit ihren Herren verbringen. Jesus entzog sich ihrem Denken von Ordnung, von Gerechtigkeit und von Zukunft. Immer wieder hat Jesus versucht, ihre Vorstellungen und Erwartungen zu korrigieren. Sie sollten lernen, dass ihre Gedanken nicht Gottes Gedanken sind. Das Heil kommt auf eine andere Weise, als Sie und auch wir es uns gedacht haben. Gott beschreitet andere Wege als Menschen, die sich für ihr Glück vielleicht erträumen. Gott geht den Weg der Erniedrigung. Er geht den Weg der Hingabe bis in den Tod. Er geht den Weg einer radikalen Liebe. Die Fußwaschung ist wie eine Zusammenfassung dessen, wozu Jesus gekommen ist. Sie deutet auf die Vollendung hin, die er am Karfreitag in seinem Sterben für die Menschen auf sich nimmt. Sie ist aber nicht nur ein schönes Symbol menschlichen Dienstes. Sie ist nicht nur ein Zeichen edler Humanität. Das wäre ja schon viel. Aber es wäre nichts Außerordentliches. Dazu wären auch andere Idealgesinnte fähig gewesen. Nein, in ihm, der da aufsteht, sein Oberkleid ablegt und sie mit einem Leinentuch umgürtet, sieht der Glaube den, der die Herrlichkeit des Vaters verlässt, der sich entäußert wie ein Sklave und den Menschen gleich wurde. In ihm, der sich über die Füße der Jünger beugt, erkennt der Glaube den, der sich erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod. In diesem Dienst, der im Judentum so niedrig galt, dass man ihn nicht einmal jüdischen Sklaven zumutete, sondern dafür heidnische Sklaven verwandte, in diesem Dienst bekennt der Glaube den, der alles hingab, um alles zu retten. Schauen wir uns den zweiten Satz an. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Dieser zweite Satz ist eine Feststellung. Jesus scheint sagen zu wollen, dass sie ihn nicht verstehen können. Später wirst du es erkennen, tröstet er den Petrus. Später, das heißt nach der Auferstehung und nach der Geistsendung, wird er begreifen, was Jesus wollte und was er getan hat. Er wird begreifen, dass der Weg zur Herrlichkeit über das Kreuz führt. Und er wird diesen Weg mit seinem Herrn gehen. Diese Frage Jesu gilt auch uns. Versteht ihr? Gilt auch uns gleichsam dieses in Schutz nehmende durch die Versicherung Jesu, ihr versteht es jetzt noch nicht, später werdet ihr es erkennen? Wann ist später? Wir leben doch nach den Ereignissen von Tod und Auferstehung Jesu. Wir können das Wirken des Geistes Gottes in der Geschichte beobachten. Wir wissen um den Heilsweg des Kreuzes. Wir hören es immer wieder, dass wir nicht Anteil an Jesus haben können, wenn wir nicht an den ganzen Jesus glauben. Auch und gerade an den Jesus, der bis zur Hingabe des Lebens unter den Menschen war, wie einer, der bedient. Aber ist es nicht gerade das, was uns Menschen am schwersten eingeht? Zwar sprechen wir viel vom Dienst und vom Dienen, aber wir sind gleichzeitig stolz auf unsere endlich erreichte Selbstständigkeit. Wir sind eifrig bedacht, die Standesunterschiede zwischen hoch und niedrig, oben und unten abzubauen. Wir fordern Gleichberechtigung auf allen Gebieten, aber gleichzeitig schaffen wir uns neue Rangordnung. Neue Standesunterschiede, wenn wir nur an die Titel und die Gehaltsstufen denken, an die Statussymbole, die unser Leben prägen. Im Ansehen drängen die Menschen nach oben. Jeder weiß, welchen erbarmungslosen Konkurrenzkampf das Rennen um die besten Plätze auslöst, welcher Besitzneid sich daran entzünden kann, welche Überheblichkeit derer, die oben sind, zu beobachten ist. Jesus lernt uns, dass wahres Dienen, Selbstverzicht, Hingabe, Opfer, dieses unverständliche Worte für den Menschen, für den die Selbstdurchsetzung, Erfolg und Spitzenleistung den Wert des Lebens ausmachen. Dass es auch heute Menschen gibt, die ihre Gesundheit im Dienst an andere verschleißen, bei Behinderten, in den Elendsgebieten der Erde. Dass es Eheleute gibt, die in einer Ehe aushalten, in der es nichts als Enttäuschung zu erleben gibt. Dass es Menschen gibt, die auf sich selbst zu vergessen scheinen, die dabei noch zufrieden sind. Das können Wohlfahrtsmenschen nicht begreifen. Das ist für viele heute anormal. Und als dritten Satz möchte ich mit Ihnen bedenken, damit auch ihr tut, was ich an euch getan habe. Dieser dritte Satz ist eine Aufforderung. Sie widerspricht dem Lebensverständnis von uns, doch oft im Wohlstand lebenden Menschen. Sie ruft uns in die Nachfolge Jesu. Sie stellt uns an den letzten Platz. Sie ruft uns an seine Seite zum wahren und wirklichen Dienst. Denken wir an eine andere Aufforderung Jesu im Markus-Evangelium. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. An diesen Kartagen geht es, denke ich, nicht um ein gefühlvolles Zuschauen. Es geht um viel mehr. Es geht um ein erneuertes Leben in Jesus Christus. Dass wir ihn oft so wenig begreifen, liegt es nicht daran, dass wir so wenig tun, was er uns vorgelebt hat? Fragen wir uns in diesen heiligen Stunden, wo wir stehen, ob wir bereit sind, mit dem Herrn in den Abendmahlsaal zu gehen und ihm und seinen Jüngern die Füße zu waschen. Neigen wir nicht vielmehr dazu, ihnen den Kopf waschen zu wollen, anstatt die Füße? Aber nur so werden wir fähig sein, unseren Herrn wirklich auf seinem Kreuzweg zu begleiten und mit ihm zum Osterfest zu gelangen. Doch Jesus sagt auch zu seinen Jüngern: Wie habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passiamahl zu essen? Beim letzten Abendmahl nimmt Jesus bereits zeichenhaft vorweg, was wenige Stunden später am Kreuz geschehen wird. Unter den Gestalten des Brotes gibt er seinen Jüngern seinen Leib zur Speise, den er auf Golgotha für uns opfert, und unter den Zeichen des Weines reicht er ihnen sein Blut zu trinken, das er am Kreuz vergießt. So erweist sich Jesus als unser Passialamm, als das Lamm, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. Der Herr gibt den Seinen den Auftrag, dieses Geschehen im Mahl zu feiern. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus ist der einladende Gastgeber und wird selbst zur Gabe, die sich verschenkt. Er stiftet die Eucharistiefeier in den Gestalten von Brot und Wein, wird er selbst gegenwärtig bleiben, alle Zeiten bis zu seiner Wiederkunft. Hier geht die Erniedrigung aus der Fußwaschung hinüber in eine viel weitreichende Form. Er selbst lässt sich in diese so einfache Zeichen von Brot und Wein geben und gibt sich in die Hände der Menschen ganz und gar. Darum ist die Eucharistiefeier weit mehr als ein Mahl. Sie reicht in die Tiefe des Karfreitags hinein. Wenn wir die Eucharistie feiern, wird das Kreuzesopfer Jesu sakramental gegenwärtig. Wir werden hineingenommen in das Leiden und Sterben Jesu. Sind wir uns dessen eigentlich noch bewusst? Der Gründonnerstag möchte uns wieder neu sensibel machen dafür. Ich möchte mit Ihnen nach der Musikpause einen kleinen Sprung machen und mit dem Herrn und seinen Jüngern in den Ölberggarten gehen. Ich möchte mit Ihnen die Begebenheit am Ölberg im Matthäusevangelium betrachten. Dort heißt es: Darauf kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit. Es ist ein schönes Bild, was uns hier gezeigt wird. Jesus mit seinen Jüngern friedlich unterwegs, eine kleine Gemeinschaft im Dunkel der Nacht. Noch sind sie zusammen, aber diese Verse, welche wir gerade gehört haben, zeigen schon einen anderen Weg auf. Jesus geht von seinen Jüngern weg, anders als sonst, wo er sie immer vorausgeschickt hat, so lässt er sie nun zurück. Jesus weiß, dass er diesen Weg allein gehen muss. Doch die Nähe der Jünger ist ihm sicherlich eine Trostquelle. Er nimmt allerdings noch 3 Jünger mit sich, die noch ein Stück des Weges mit ihm gehen sollen. Petrus und die Söhne des Zebedäus, es sind Jakobus und Johannes. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber es sind genau die 3 Jünger, welche der Herr auch mit auf den Berg der Verklärung genommen hat. Also kein Zufall. Er wollte sie stärken für das, was noch kommen sollte. Und haben Sie damals den verklärten und verherrlichten Jesus gesehen, sehen Sie nun Jesus, wie er in Angst und Traurigkeit fällt. Alle 3 werden noch in der Kirche eine herausgehobene Bedeutung haben. Petrus, natürlich der Felsen, auf dem die Kirche gebaut ist. Johannes, der Evangelist, der steht in der Kirche für die Liebe und die Begeisterung, also für das Charisma, könnten wir sagen. Und Jakobus, der in der Urkirche von Jerusalem eine wichtige Rolle gespielt hat und der als erster Apostel sein Blut für den Herrn vergossen hat. Doch alle 3 zeigen eigentlich durch ihr Verhalten, dass sie die Stunde und auch Jesus selbst nicht verstehen. Hören wir weiter im Evangelium. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieses Gebet und diese Stunde überhaupt haben etwas Erschütterndes. Hier spricht er das aus, was sein Innerstes beschäftigt. Später, wenn er vor Pontius Pilatus steht, wird er schweigen. Jesus weiß bereits jetzt, dass er diesen Weg gehen muss. Und er hat es in den Jahren seines öffentlichen Wirkens oft gesagt. Und er wird ihn gehen in der Treue zum himmlischen Vater. Vor kurzer Zeit hat er noch beim Abendmahl gesagt: Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und trotzdem diese Trauer, diese Erschütterung. Wie groß muss die Erschütterung gewesen sein, dass er den Vater bittet, er möge den Kelch des Leidens an ihm vorübergehen lassen? Bedenken wir, Jesus hat in diesen Stunden alle Schuld der Welt, alle Einsamkeit und Not auf sich genommen. Das konnte sicherlich kein normaler Mensch. Das konnte nur der Mensch gewordene Sohn Gottes. Aber selbst in dieser unendlich schweren Stunde ringt sich Jesus durch zu dem Entschluss: Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll geschehen. Hier erfüllt er das, was er seinen Jüngern im Vater Unser zu beten gelehrt hat, dass der Wille des Vaters geschehen soll. Und auch hier müssen wir im Kopf behalten: Der Wille des Vaters kann auch in dieser Situation nur Liebe sein. Da, wo sein Wille nicht getan wird, kommt auch das Reich Gottes, das Reich der Liebe und des Friedens nicht voll zur Entfaltung. Gerade in diesem Moment der Hingabe Jesu aber soll diese Liebe so deutlich zum Vorschein kommen. Wir hören es immer wieder in der Osternacht im Exultet: O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. Aber schauen wir weiter in unserem Text. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagt er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nicht nur die Jünger, welche Jesus weiter unten zurückgelassen hat, sind eingeschlafen. Nein, auch die 3, welche in seiner Nähe wachen sollten, hat der Schlaf übermannt. Nun wird aus ihrer Gegenwart für Jesus nicht die erhoffte Stärkung, sondern vielmehr eine Enttäuschung. Bereits nach einer Stunde scheint ihre Kraft erschöpft zu sein. Hier beginnt schon die Versuchung zu wirken, und sie wird sich fortsetzen, so weit, dass unter dem Kreuz niemand von den Jüngern mehr steht, außer Johannes, der hier auch als ein Platzhalter für die Liebe zu sehen ist. Jesus besteht seinen Kampf mit dem Versucher dadurch, dass er wacht und betet. Mir scheint eines hier recht wichtig zu sein. Er sagt zu Petrus: Konntet ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ist das nicht eine Aufforderung an die ganze Kirche? Ich denke schon. Wir sind alle gemeint, zu wachen und zu beten. Aber tun wir es auch? Vielleicht gerade in der jetzigen Krise wäre das Wachen und das Beten mit dem Herrn so wichtig. Wir sind es doch, die mit dem Herrn den Ölberggarten hineingehen und die mit ihm sein wollen. Und wie schnell ermüden wir in unserem Eifer und unserer Begeisterung. Mir kommt hier ein Abschnitt aus der Enzyklika Dives in Misericordia in den Sinn. Dort schreibt Johannes Paul, wie wichtig es ist, für die Welt das Erbarmen Gottes zu erflehen. Und er macht deutlich, wie wichtig es gerade heute ist, wo so viele an diesem Erbarmen Gottes achtlos vorbeilaufen. Wir sind heute eingeladen, mit dem Herrn zu wachen und zu beten. Viele Kirchen bleiben heute geöffnet und laden zum Verweilen beim Herrn ein. Oder auch daheim kann man vielleicht sogar mit der Familie oder Freunden eine Ölbergstunde halten. Lassen wir den Herrn in dieser Nacht des Ringens nicht allein. Nach einer Musikpause schauen wir uns den Rest des Evangeliums an, in dem der Herr um die Kraft bittet, für uns zu leiden und zu sterben.
Katechismus bei Radio Horeb. Heute geht es um den Gründonnerstag, die Einsetzung des Sakramentes der Eucharistie, und wir hören Passionistenpater Lukas Temme.
Schauen wir weiter ins Evangelium. Dort heißt es: Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. Also dreimal geht Jesus weg, um zum Vater zu beten. Aber beim zweiten Mal lässt er seine Jünger schlafen. Hier wird noch einmal deutlich, wie einsam Jesus bereits ist. Die Jünger erkennen den Ernst der Stunde gar nicht und nicken ein, obwohl der Herr sie zweimal bittet, mit ihm zu wachen und zu beten. Nach dem Ringen mit Gott geht Jesus ganz bewusst in seine Stunde und auf den Verräter zu. Die Stunde ist nun gekommen. Noch vor dem letzten Abendmahl hatte Jesus gesagt, dass die Zeit nahe ist, da er sein Fleisch und sein Blut hingibt für die Seinen. Nun ist diese Stunde gekommen, in der dasselbe nicht unter den Zeichen von Brot und Wein geschieht, sondern in der blutigen Wirklichkeit seines leiblichen Todes. Und doch merken wir hier wieder, wie ein Gegensatz: von Gott her ist diese Stunde gewollt als die Stunde der höchsten Liebe. Aber von den Menschen her ist es die Stunde der tiefsten Sünde. Weil es heißt, jetzt wird der Menschensohn den Händen der Sünde ausgeliefert. Und was von Gott her Gnade ist, reine Liebe, ist vom Handeln des Menschen her schwere Sünde. Aber auch diese wird am Kreuz bezahlt werden. Und den Sündern steht der Weg zur Umkehr frei. Denken Sie nur an den Hauptmann unter dem Kreuz, der sich bekehrt. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Bedenken wir immer wieder alle Menschenangst, alle Menschenverlassenheit, hat Jesus im Garten von Gethsemane erduldet. Er war in die Welt gekommen, um zur Erlösung der Menschen für die Erlösung der Menschen zu leiden und zu sterben. Jetzt aber, als die Stunde kam, bäumt sich seine menschliche Natur auf. Es war zu schwer, was kommen sollte. Ich möchte es etwas dramatischer formulieren. Es war ein Kampf um Leben und Tod, der sich unter den Ölbäumen in Gethsemane abspielt. Auf Leben und Tod der ganzen Menschheit. Eine Entscheidung von unvorstellbarem Ausmaß hing von diesem Ringen ab. In dieser Todesangst rang der Herr Stunde um Stunde. Aber wollte ihm vielleicht das Herz auch vor lauter Angst und Not zerspringen? Mit übermenschlicher Kraft kämpfte er alles Widerstreben nieder und rang um dasselbe Ja hin zum Willen des Vaters. Welches Bild muss sich den Jüngern dort geboten haben? Stellen wir uns einmal vor, er hebt sich von der kalten Erde, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht, der wie Blut ist, und spricht mit der nun zurückgewonnenen Selbstbeherrschung. Die Stunde ist da. Der Menschensohn wird nun den Händen der Sünder übergeben. Steht auf, wir wollen gehen. Da ist nicht mehr der zitternde Mensch, der von Todesangst gequält wird, sich auf den Boden wirft vor lauter Angst. Aufrecht und mutig steht er da, wie wenn er immer noch der Beherrscher der Szene wäre. In wahrhaft göttlicher Ruhe und Gelassenheit spricht er das Wort, auf das Himmel und Erde gewartet haben. Auf, lasst uns gehen. Über jeden von uns Menschen kommt die dunkle Stunde der Ölbergnacht. Wir alle müssen manchmal einen verzweifelten Kampf führen gegen das Leid, müssen uns durchringen zu einem entschiedenen Ja. Dass wir die Kraft haben zu einem solchen Ja der Ergebung und der Einwilligung, dazu hat sich Jesus auch dem Ölbergleiden unterzogen. Sein Beispiel soll uns die Kraft geben, zu dem Leid und zu den dunklen Stunden in unserem Leben ein entschlossenes Ja zu sagen. Alles in uns sträubt sich gegen das Leid und gegen den Tod. Leiden tut weh und sterben ist oft schwer. Wir wollen nicht, wir wehren uns dagegen. Aber es muss sein, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Es kommt das Leid und es kommt der Tod. Wir alle werden einmal hinausgeführt in unseren Ölberggarten und müssen uns durchringen zu einem Ja, Vater, dein Wille geschehe. Darum auch hat Jesus den fruchtbaren Entscheidungskampf in Gethsemane gelitten. Wir haben sein Vorbild nötig. Er sah den Kelch voraus, den wir alle trinken müssen. Den Kelch der Vereinsamung und der Verlassenheit. Den Kelch der Krankheit und der Schmerzen. Den Kelch der Versuchung und der Verlockung. Den Kelch der Arbeit und der Pflichten. Den Kelch der Todesangst und der Todesnot. Wie kann uns sein Beispiel die Kraft dazu geben, Ja zu sagen? Zu sagen, Vater, kann der Kelch nicht vorübergehen, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und dann dieses Entschlossene, auf, lasst uns gehen. Betrachten wir das Leiden des Herrn, um zu erkennen, was es für uns bedeutet, was darin sichtbar wird. was Gott für uns getan hat. Wenn uns diese Betrachtung zu der Einsicht verholfen hat, dass wir an der Seite des leidenden Herrn gehen. Der Mann der Schmerzen hat dem Vater den Schmerz bereits dargebracht, den wir jetzt durchleben. Im Ertragen von Leid und Schmerz nehmen wir also teil an der Passion des Herrn. Sind wir ihm und ist er uns besonders nahe. Er führt uns durch sein Leiden zu Größerem, zu neuem Leben mit neuer Hoffnung. Hier liegt der Sinn der Auferstehung. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Mut und die Ausdauer, heute Nacht mit dem Herrn zu wachen und zu beten. Schenken wir ihm unsere Anwesenheit, wo er doch auch unsere Schuld auf sich nimmt und sie für uns bezahlt. Wir können uns dieses Wachen und Beten auch zur Gewohnheit machen. In manchen Vereinen und Gemeinschaften wird am Donnerstagabend vor dem Erz-Jesu-Freitag die Heilige Stunde gehalten. Das ist nichts anderes als das Erinnern und das sich vergegenwärtigen in die Stunde, die der Herr am Ölberg gelitten hat, und ihm unsere Anwesenheit zu schenken. Ich möchte diese heiligen Stunden, wo unser Herr das Werk der Erlösung beginnt, mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, unser Erlöser und Heiland, du bist am Ölberg auf den Willen des Vaters eingegangen. Deine Hingabe hat uns frei gemacht und dein Gehorsam bis zum Tod am Kreuz erfüllt uns mit Mut, Hoffnung und Trost. Für all das danken wir. Lass uns begreifen, dass dich lieben Nachfolge bedeutet. Mach uns offen und bereit für die Fragen und Probleme unserer Zeit. Lass uns durch dein Leiden Erlösung zuteil werden und lass uns darauf vertrauen, dass du alles zum Guten lenken wirst. Amen.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Pater Lukas Temme von den Passionisten und Gedanken, Betrachtungen zum Gründonnerstag. Diese Gedanken wird es auch als kostenlosen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst geben. Unter der deutschen Telefonnummer 08328 921 120 erreichen Sie den telefonisch ab kommender Woche wieder oder Sie schauen auf horeb.org. Dort finden Sie diese Sendung in Kürze im Podcast- und Download-Angebot. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Danke für Ihr Gebet. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen segens- und gnadenreiche hohe Tage. Und natürlich beschließen wir diese Sendung mit einem Gebet.
Jesus, wir bitten dich am heutigen Abend, wo du in die Einsamkeit hinausgehst und mit dem Willen des Vaters ringst, dass du all unsere Einsamkeit, all unsere Sehnsüchte und Wünsche mit zum Vater nimmst, dass du ihm unsere verwundeten und einsamen Herzen hinhältst und für uns Kraft und Stärke für den Alltag und für unseren Weg durch das Leben schenken mögest. Und darum bitten wir um den Segen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.